Ihr Lieben, es war auf einer Feier, wie die meisten von uns sie wahrscheinlich kennen. Da wird viel gegessen und viel erzählt. Ich kam mit einer Frau ins Gespräch, deren Ehemann war vor kurzem verstorben. Sie sagte, da oben im Himmel wird es sicher ganz schön sein. Aber mir fehlt mein Mann so sehr. Wir hatten eine gute Ehe, auch wenn sie nicht immer der Himmel auf Erden war. In der Zwischenzeit hatten zwei andere Tischpartner dem Gespräch interessiert zugehört und eine ältere Dame hielt es kaum aus und platzte hinein. Ach, hören Sie doch auf, der Himmel auf Erden, dass ich nicht lache. Meine Ehe war eher die Hölle auf Erden. Ich bin froh, dass ich endlich nicht mehr verheiratet bin. Nun wurde es interessant. Ein frisch verheirateter Ehemann räusperte sich und sagte, tja, also die Ehe ist wirklich nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Offen gestanden weiß ich nicht, ob es bei uns wirklich eine lange gemeinsame Zukunft gibt. Alle schauten mich an. Nun sollte ich als Pastor wahrscheinlich ein Plädoyer für eine goldene Ehe erzählen. Natürlich hätte ich auch von meiner eigenen Ehe und meinen Höhen und Tiefen dabei erzählen können, aber vielleicht hätte ich dadurch die Wunden meiner Zuhörer nur noch schmerzlicher gemacht. Oder sollte ich ihnen sagen, dass die Ehe etwas Heiliges ist? Sollte ich eine Art Werberede für die Ehe halten? Ein Gesprächspartner resümierte, schauen Sie sich doch mal um. Wer ist denn heute noch glücklich verheiratet? Das ist doch eher die Ausnahme. Ich sagte, möchten Sie denn alleine leben? Möchten Sie auf Zärtlichkeit und Nähe verzichten? Möchten Sie auf Partnerschaft und Vertrautheit verzichten? Schweigen. Dann stellte eine geschiedene Frau fest, naja, so eng sehen wir das ja heute nicht mehr. Wir finden schon noch einen Arm oder eine Bettkante. Heute ist das eben anders. Die Ehe ist ein Auslaufmodell des letzten Jahrhunderts. Wenn wir uns hier heute im Gottesdienst mit dem Thema Ehe und Sexualität befassen, dann begeben wir uns auf ein Gelände, das auf den ersten Blick wie ein großer Schrottplatz aussieht. Hier und da finden wir vielleicht noch ein intaktes und attraktives Modell und alle staunen, dass es sowas überhaupt noch gibt, aber was sollte daran erstrebenswert und himmlisch sein? Mich jedenfalls hat dieses Gespräch sehr nachdenklich gemacht. Es scheint ja wirklich immer schwieriger zu werden, in dieser verrückten Zeit in einer guten und intakten Ehe zu leben. Ich schaute mich in dem Festsaal um, da saß kein einziges Ehepaar, von dem ich den Eindruck hatte, dass sie wirklich glücklich sind. Und ich fragte mich, was Jesus wohl in solch einem Tischgespräch gesagt hätte. Und dann fiel mir ein, dass es ihm ja mal ganz ähnlich ergangen ist, wie wir gerade gehört haben. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und versuchten ihm eine Falle zu stellen und sie fragten ihn, darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau trennen? Die Pharisäer wussten eigentlich ganz genau, was die Bibel über die Ehe sagt. Aber sie hatten Wege gefunden, um die Gebote etwas aufzuweichen. Man darf es den Leuten doch nicht so schwer machen, wenn es in der Ehe nicht läuft. Schon Mose hatte bei Gott erwirkt, dass eine zerrüttete Ehe aufgelöst werden konnte. Er schrieb, es kann vorkommen, dass ein verheirateter Mann an seiner Frau etwas Schändliches findet und ihm nichts mehr an ihr liegt. Dann soll er ihr eine Scheidungsurkunde schreiben und sie wegschicken. Mose nannte als Scheidungsgrund also, dass die Frau Schande über die Ehe gebracht habe. Aber was bedeutet das? Zur Zeit Jesu blühten jedenfalls die Auslegungen in alle möglichen Richtungen. Einige warfen ihre Frau aus dem Haus, weil sie das Essen hatte anbrennen lassen. Andere entließen ihre Frau, nur weil sie mit einem anderen Mann mal gesprochen hatte. Und das alles geschah im Namen Gottes. Es gab sogar Rabbiner, die morgens ihre Ankunft in einem Ort ankündigten, damit sich die Männer dort melden konnten, die für einen Tag mal aus ihrer Ehe raus wollten. Sie stellten am Morgen also bei dem Rabbiner einen Scheidebrief aus und gingen sogleich zu einer anderen Frau, auf die sie schon lange ein Auge geworfen hatten. Abends dann wurde diese Tagesehe wieder durch einen Scheidebrief geschieden und der Mann kehrte zu seiner alten Frau zurück. Vielleicht hört sich das für manche Männer hier nach paradiesischen Zuständen an, aber es geht total an dem himmlischen Niveau von Ehe vorbei. Und darum zögert Jesus auch keine Sekunde, dieses Verhalten Ehebruch zu nennen. Nun sind wir heute sicherlich nicht mehr ganz so gemein, Aber was das Thema Sexualität und Ehebruch angeht, loten wir unsere Grenzen immer noch nach dem gleichen Prinzip wie damals aus. Wir debattieren mit Gott, was man als Christ darf und was nicht. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist natürlich verboten, denn in 2. Mose 22, Vers 15 steht: Wenn jemand eine junge Frau verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis bezahlen und sie heiraten. Völlig klar. Okay. Aber 4 Wochen vor der Ehe wird doch keiner mehr was dagegen haben, wenn wir Sex miteinander haben, oder? Paulus schreibt: Ich sage den Unverheirateten, wenn sie sich nicht enthalten können, so mögen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als wenn sie von unbefriedigtem Verlangen verzehrt werden. Eine andere Debatte. Ehebruch ist natürlich völlig tabu, denn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber ein paar erotische Bilder im Internet wird man sich doch ansehen dürfen, oder? Jesus sagt: Schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Ich finde, unsere Debatten über Sexualität gleichen oft Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Nahrung und Genuss mit einem knausrigen göttlichen Arbeitgeber. Sie stehen unter der Frage: Gott, könnten wir nicht die Grenzen ein bisschen weiter hinausschieben? Schau doch mal, wie schön es im Land Hollywood ist. Können wir nicht so ein bisschen was von Keira Knightley und Johnny Depp haben? Oder George Clooney und Julia Roberts, die sehen so glücklich aus. Gott, du wirst doch verstehen, wenn wir auch mal in ihre Welt eintauchen wollen. Ich finde, dass diese ganze Fragerei falsch ist. Sie steckt so voller Misstrauen gegenüber Gott, als ob wir Gott jedes Quäntchen Freude abbringen müssten, als ob er nur darauf aus ist, uns das Leben total zu vermiesen. Lasst uns daher erstmal klären, mit was für einem Gott wir es zu tun haben und worum es eigentlich geht, wenn wir Jesus folgen. Jesus hat das gleich zu Beginn seines Predigtdienstes deutlich gemacht. Er sagte in Markus 1: Das, was ich euch zu sagen habe, ist einfach. Es geht um nichts anderes, als dass Gottes Reich kommt. Es ist nämlich soweit. Gott will jetzt seine Herrschaft unter euch aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Nun ist Gottes Reich nicht so etwas wie das Reich Angela Merkels. Es ist kein Territorium, kein ummauertes Gelände. Gottes Reich ist da, wo Gottes Wille geschieht. Und die Botschaft von Jesus war und ist, dass die Möglichkeit, Gottes Reich zu erleben, uns genau jetzt eröffnet ist. Wo jemand auf Jesus anfängt zu hören, ist Gottes Reich sofort da. Gottes Reich steht jedem von uns offen. Wir müssen nur die Ohren aufmachen und in die Bibel hineinschauen und hören, was Gott will. Nun wissen wir natürlich alle, was ein Reich ist. Wir haben alle so unsere Königreiche. Mein Königreich ist mein Büro. In das bringt keiner Unordnung, der in Frieden mit mir leben will. Aber auch kleine Kinder verstehen es schon, ihr Königreich zu erobern und abzustecken. Sie ziehen rund um ihren Kindersitz im Auto eine unsichtbare Linie und sagen zueinander: Wag es ja nicht, über diese Linie zu kommen. Sehr bald gibt es natürlich Streit über diese Grenzen der Königreiche und dann ruft Papa von vorne: Seid ihr wohl ruhig in meinem Auto oder muss ich nach hinten kommen? Klar, sagen die Kinder, komm ruhig nach hinten, während das Auto mit 140 über die Autobahn fährt. Und weil Papa nicht nach hinten kommen kann, schickt er sein Heer und seine Macht los, nämlich seine Frau, um zu zeigen, dass das Auto sein Reich ist. Glücklicherweise geht Gott sehr viel behutsamer mit uns um. Er schreit uns nicht an, er schlägt uns nicht, er drückt seinen Willen nicht mit aller Macht durch. Der Vater im Himmel hofft, dass seine Liebe uns dazu bringt, auf ihn zu hören. Er sehnt sich danach, dass wir aus Liebe seinen Willen tun, und dadurch kommt sein Reich zu uns. In 1. Thessalonicher 4 heißt es dazu: Denn das ist der Wille Gottes, dass jeder von euch sich eine Frau zu erwerben weiß in Heiligung und Ehrbarkeit, nicht in Leidenschaft und Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und ich will dir jetzt mal ganz praktisch zeigen, wie Gottes Reich in unseren Ehen und Familien mehr zum Zug kommt. Männer entwickeln plötzlich Fantasie in der Frage, wie sie ihre Frauen ehren und erfreuen können. Blumenläden haben Konjunktur, wenn Gottes Reich bei uns blüht. Kein Kind muss fürchten, dass ihm nachts Grauenhaftes geschieht. Jedes Kind sieht an seinen Eltern, wie Liebe und Treue gelingen. Frauen und Männer vergeben einander und arbeiten an ihrer Beziehung. Teufelskreise brechen auf. Das sture Schweigen hört auf und harte Herzen tauen wieder auf. Ehepartner gehen mit der ruhigen Gewissheit durchs Leben, dass sie aneinander einen festen Halt haben. Treue regiert die Beziehung. Väter vergöttern nicht länger ihren Beruf, sondern spielen regelmäßig mit ihren Kindern. Männer nehmen sich Zeit und sprechen mit ihren Frauen mal ernsthaft, mal zärtlich, mal im Ringen um den gemeinsamen Weg. Auf Dienstreisen schreiben Männer abends noch WhatsApp-Nachrichten an ihre Kinder, anstatt sich Filme und Whisky reinzuziehen. Ehebrecher werden nicht gesteinigt, sondern erfahren Vergebung. Scheidungswunden heilen aus. Alleinstehende erkennen ihren Wert und ihre Chancen. Und die, die allein leben, ohne es zu wollen, müssen nicht mehr den Eindruck haben, dass nur verheiratete vollwertige Menschen sind. Junge Menschen freuen sich auf die Ehe und darauf, mit ihrem Partner ein Land zu entdecken, das Gott ihnen schenkt. Und alte Ehepaare sitzen händchenhaltend auf einer Bank in der Sonne und er sieht trotz ihrer Runzeln die schöne Frau, die er seit 50 Jahren liebt. Und beide wissen, ich kann mich darauf verlassen, geliebt zu werden, auch wenn ich alt und schwach werde, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist das Reich Gottes in Bezug auf das Thema Liebe, Sex und Ehe. Aber daneben gibt es noch ein anderes Reich. Die Bibel nennt es das Reich dieser Erde. Es ist eine Welt, in der Gottes Wille nicht regiert und mit Füßen getreten wird. Es ist das Reich eines großen Betruges. Wir erfahren davon, wenn wir hinter die Kulissen der Hollywood-Filme und MTV-Songs schauen. Dort sehen wir nämlich das Reich der gebrochenen Herzen. Es ist das Reich der Scheidungskinder, das Reich der kalten und heißen Ehekriege, das Reich, in dem sich Männer einfach nehmen, was sie wollen, das Reich der enttäuschten Sehnsucht nach Treue und Geborgenheit. Fast alle Menschen sehnen sich nach starken, dauerhaften Liebesbeziehungen. Da hat sich in den letzten 1000 Jahren eigentlich nichts verändert. Aber unsere Fähigkeit zu solchen Beziehungen wird im Reich dieser Erde immer schwächer, immer mehr Ehen scheitern. Immer mehr Menschen leben in mehreren Beziehungen hintereinander. Und das geht nicht nur draußen in der Welt so, das geht auch mitten in unseren Gemeinden. Unsere Politiker, Fußballtrainer, Showstars, sie leben es uns alle vor. Aber sind sie wirklich glücklich in dieser Welt? Nun bilden wir uns auch viel auf unsere gewonnene Freiheit ein. Wir sind froh, dass wir die Miefigkeit und Prüderie der 50er Jahre hinter uns haben. Aber der Preis, den wir dafür bezahlen, ist gewaltig. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich will das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Die Nachkriegsgeneration hat auch nicht immer bessere Ehen geführt als wir heute. Sie konnten es vielleicht nur etwas besser darstellen. Und die Leute zur Zeit von Jesus haben ihre Ehen auch weit weg von Gottes Willen geführt. Männer haben ihre Frauen aus jedem beliebigen Grund rausgeschmissen, sodass Jesus bemängelt: Euch wurde die Ehescheidung irgendwann mal nur zugestanden, weil ihr so hartherzig seid. Und es wird immer schlimmer. Also es geht ganz gewiss nicht um die gute alte Zeit. Es geht um Gottes Reich, zu dem wir seit nunmehr 2000 Jahren eingeladen sind. Jesus ist gekommen, um eine Sehnsucht nach diesem Reich Gottes in uns zu wecken. Und mit seiner Kraft ist es möglich, dass Gottes Wille auch bei uns einzieht. Jesus hat seine Gemeinde gegründet als einen Ort, der Menschen anzieht, weil es hier offenkundig Heilung und Vergebung gibt. Hier dürfen Menschen aufatmen und neu werden in ihrer Sexualität, ihren Ehen und Sehnsüchten. Jesus sagt, das Reich Gottes steht dir offen. Und wenn deine Situation noch so verfahren ist, noch so verbaut, wenn noch so viele Grenzen schon überschritten sind, lass mich doch mal an dein Leben ran. Ich glaube, dass das die alles entscheidende Frage ist. Wie ist es, wenn Jesus die Dinge bei dir mal in die Hand bekommt? Stell dir vor, du rückst von deinem Steuer mal ab und lässt ihn ans Steuer. Du sagst, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Denn du hast endlich verstanden, dass dir Gott mit seinen Grenzen gar nicht den Spaß verderben will. Und du betest, Herr, bring dein Reich in meinen Willen, meine Fantasien und meine Triebe hinein. Bring dein Reich in unser Ehebett und in unsere Familie. Bring dein Reich in meine Einsamkeit hinein. Bring dein Reich auch in unseren Ehestreit. Bring dein Reich in unsere junge Beziehung, inmitten einer Welt, in der vieles nicht mehr nur eine Frage ist, ob man es darf oder nicht. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du kannst sicher sein, dass Jesus auf solch ein Gebet hört. Er hat ja selbst den Pharisäern damals auf ihre Fangfragen geantwortet. Bei ihnen ging es immer nur um die Frage, was erlaubt und was verboten ist. Darf ich meine Frau nun nach dem verbrutzelten Mittagessen rausschmeißen oder nicht? Das waren wirklich die Fragen damals. Doch Jesus sagt, ich glaube, ich muss euch erst nochmal erzählen, wie Gott sich das gedacht hat mit der Liebe und der Sexualität. Ihr scheint da einiges noch nicht verstanden zu haben. Und dann schaut Jesus zuerst die jungen Leute an und er sagt, Sex war einer der besten Einfälle, die mein Vater im Himmel jemals hatte. Cool, sagen die jungen Leute. Und mein Vater hat sich auch überlegt, wie das aussehen könnte. Da ist ein junger Mann, der ist erwachsen geworden. Also wirklich erwachsen und nicht erst volljährig. Und dann ist er von zu Hause ausgezogen. Er hat gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen, denn er möchte seiner zukünftigen Frau gerne ein guter und starker Partner sein. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Und die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind nicht mehr zwei, sondern wirklich eins. Nun las ich vor ein paar Wochen in der Zeitung, dass 50% der Männer unter 30 Jahren immer noch bei Mama wohnen. Der junge Mann hingegen, von dem Jesus spricht, ist wirklich erwachsen geworden und er hat eine junge Frau kennengelernt. Nach einiger Zeit hat Harry gesagt, Sally, mit dir will ich den Rest meines Lebens verbringen und ich wünsche mir nichts mehr, als dass dieser Rest so schnell wie möglich beginnt. Und dann haben sie sich getraut, obwohl sie gewusst haben, dass das ein großes Wagnis ist. Aber was wäre das für eine Liebe, die nichts mehr war? Liebe kennt keine Vorbehalte. Wenn es nur so mit Vorbehalten geht, dann sollte es besser überhaupt nicht gehen. Liebe macht keine Einschränkungen. Sie nimmt sich nicht die Lust auf den Körper, ohne auch Verantwortung für das Abspülen und die Haushaltskasse zu übernehmen. Die Liebe freut sich darauf, sich dem anderen ganz hinzugeben, aber sie isoliert den Sex nicht von allem anderen. Sich so dem anderen zu öffnen und zu verschenken, sich ihm von Körper zu Körper und von Herz zu Herz hinzugeben, das ist nichts Alltägliches. Das ist kostbar. Und darum sagt Jesus, was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht scheiden. Die Liebe sehnt sich nach einem Lebensraum, in dem dieses Geschenk durch Treue und Verlässlichkeit gewährt und geschützt wird. Sie sehnt sich nach einem Ehebund, der von Treue und Verlässlichkeit geprägt ist. Und ich hoffe, du merkst, dass Christen den Sex nicht verachten, sie ehren ihn mit diesen Dingen. Wer ihn aber alltäglich macht, leicht zu haben und schnell zu wagen, ohne Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, der macht den Sex klein. Er zeigt damit nämlich, dass er sich scheut, Verantwortung zu übernehmen. Und auch das Zusammenziehen ohne Trauschein macht die Sache ja nicht besser. Es wird dem Ereignis überhaupt nicht gerecht, dass zwei Menschen beschließen, ihren Weg von nun an gemeinsam zu gehen und eins zu werden. Dieses Wagnis muss doch gefeiert werden. Du kannst die Ehe dabei mit einem Orden vergleichen. Einem Orden, dem du beitrittst. Es ist ein Orden, den Gott selbst gegründet hat. Und er besagt, wie Jesus erzählt, ihr seid nun ein Fleisch geworden, vor aller Welt sichtbar. Ihr wurdet von Gott zusammengeklebt. Wie zwei Papierblätter, die man nicht mehr heil auseinanderbringt, wurdet ihr zusammengefügt. Und ihr seid jetzt nicht mehr zwei, sondern eins. Lebenslang treu, in umfassender, enger Gemeinschaft, einfach himmlisch. Aber die jungen Pharisäer fragen weiter: Gibt es denn eine Bibelstelle im Neuen Testament, die uns verbietet, schon vor der Ehe miteinander zu schlafen? Steht irgendwo geschrieben, dass wir nicht schon vor der Ehe zusammenwohnen dürfen? Denn schau mal, Jesus, das machen doch alle. Aber Jesus lächelt sie nur an und sagt: Wisst ihr, es geht nicht darum, was alle machen. Es geht um Gottes gutes Ziel mit euch. Darauf sollt ihr schauen. Gott will nicht, dass ihr den Sex isoliert, ohne Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Er will nicht, dass ihr euch nehmt, was ihr wollt und eurem Gefühl einfach nachgeht, aber noch gar nicht fähig seid, füreinander zu sorgen. Er will nicht, dass ihr noch Vorbehalte habt, ob ihr es mit dem anderen vielleicht ein Leben lang aushaltet, aber seinen Körper schon ganz besitzt. Wenn ihr zusammen sein wollt, dann sagt Ja zueinander, ohne Vorbehalte. Ausprobieren kann man hier sowieso nichts, weil sich Menschen andauernd verändern. Gott lädt euch ein, in seinen guten Ehebund zu kommen. Denn um für immer zusammen zu bleiben, braucht ihr nicht nur ein gutes Gefühl. Ihr braucht eine gute Ordnung und ein festes Fundament. Darum geh lieber einen Schritt zurück oder geh nach vorne und sag ganz Ja zueinander. Versprecht euch eure Liebe vor Gott und vor Menschen. Dann wird die Ehe zu einer Kraft, die eure Liebe trägt. Und dann schaut Jesus die Älteren an. Da sind einige, die trauen sich kaum hinzuschauen. Zu verletzt, zu beschämt sind sie. Zu viel ist in ihrem Leben in diesem Bereich schiefgelaufen, selbst verschuldet oder erlitten. Als Jesus sie ansieht, wird er ganz sanft, ganz herzlich und er spricht ganz behutsam: Ich verurteile euch nicht. Ich bringe Vergebung und Trost. Gottes Reich ist nicht das Reich der Steinewerfer. Es gibt einen neuen Anfang. Und Jesus sieht auch die, die alleine sind. Da fand sich nie die Richtige, der ihre Sehnsucht stillte. Oder da liegt eine schmerzhafte Trennung hinter ihm. Und in der Gemeinde ist ja nur immer von Familien die Rede. Für sie hat Jesus ein besonders offenes Herz. Denn es ist ja sein eigener Weg. Es ist sein eigenes Los, ohne Frau und Kinder seinen Weg zu gehen. Neben ihm wacht auf ihren Reisen immer Petrus auf und er schnarcht beim Schlafen. Und Jesus schaut sie an und sagt: Das ist so bitter und ich werde diese Bitterkeit nicht kleinreden. Das Leben in dieser Welt ist manchmal so, dass Menschen allein bleiben. Einige freiwillig, weil sie sich ganz einer Aufgabe verschreiben, aber viele andere auch ungewollt. Denn es gibt verschiedene Gründe, warum jemand nicht heiratet, sagt Jesus. Manche Menschen sind von Geburt an eheunfähig. Manche, wie die Eunuchen, sind es durch einen späteren Eingriff geworden. Noch andere verzichten von sich aus auf die Ehe, weil sie ganz davon in Anspruch genommen sind, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Aber euch allen gehört das Herz von Jesus, ganz besonders. Ihr seid nämlich seine Weggenossen. Vielleicht wird es nochmal anders, vielleicht aber auch nicht. Jesus ist da, um euch zu trösten. Er steht an eurer Seite. Zuletzt schaut Jesus die an, deren Liebe längst im Alltag angekommen ist. Denen sagt er: Ihr seid schon lange zusammen unterwegs, das ist toll, denn Flugzeuge im Bauch sind eher selten. Aber Gottes Reich möchte auch in eurer Ehe regieren. Das heißt, er möchte eure Liebe verändern, damit sie noch tiefer und reifer wird. Denkt immer daran, was euch zusammenbrachte. Verbringt wie früher Zeit miteinander, die nicht einem Zweck diente, sondern einfach nur eurer Gemeinsamkeit. Versucht einander wieder doch zu entdecken, immer wieder neu. Und vielleicht hilft es euch ja, wenn ihr euch an ein paar Dinge erinnert, die jeder Ehe gut tun. Erstens: Ihr habt einander versprochen, euch bis zum Tod treu zu bleiben. Darum erwägt nie die Trennung und droht sie auch nicht eurem Partner an. Zweitens: Ihr habt begriffen, dass euer Partner anders ist. Das ist ein Geschenk Gottes, damit euer Leben nicht so eintönig verläuft. Euer Partner gleicht eure Schwächen aus, auch wenn er selbst welche hat. Das ist ein Wunder Gottes. Drittens: Der einzige Partner, den ihr ändern könnt, seid ihr selbst. Und der einzige, der sich ändern muss, seid auch ihr selbst. Viertens: Ihr dürft die Dinge in eurer Ehe nicht schleifen lassen. Denn der Alltag folgt nach dem zweiten thermodynamischen Gesetz mehr Chaos als Kosmos, mehr Unordnung als Ordnung. Ihr braucht deswegen Zeiten, in denen ihr nur füreinander da seid und euch um eure Ehe kümmert. Ein Kinobesuch, gemeinsames Gebet, spazieren gehen oder was immer euch einfällt. Und ihr braucht gemeinsames Handeln. Eure Liebe wächst, weil ihr vieles miteinander liebt und euch dafür verausgabt. Eure Kinder, eure Gemeinde, eure Hobbys. Und fünftens, es ist dem Heiligen Geist ein besonderes Vergnügen, euch zu beunruhigen, wenn ihr euch gerade wieder einmal in euch selbst zurückziehen wollt. Dann bohrt und schubst er, bis ihr wieder bereit seid, den ersten Schritt zu tun. Und das heißt, eine gute Ehe ist immer harte Arbeit. Und wenn ihr genauer hinschaut, ist sie immer auch totale Gnade. In deiner Frau steckt alles, was nötig ist, um eure Ehe scheitern zu lassen, aber in dir leider auch. Darum holt euch das Reich Gottes wieder in eure Ehe. Mit Jesus ist es in unsere Welt hineingekommen. Und er verspricht bis heute jedem, der darauf vertraut, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles, auch eine gute Ehe, zufallen. Amen.